Nächster Halt, Universität.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 9b-Podcast. Seit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 ist eine große Debatte um die Chancen und die Risiken von KI entbrannt. Nach nur 5 Tagen hat ChatGPT die 1 Million Nutzer erreicht. Und besonders im Bildungsbereich wird seitdem viel über KI diskutiert. In unserer heutigen Folge möchten wir über die Auswirkungen von KI für die Lehre sprechen. Wir freuen uns, dass wir dazu heute 2 ausgewiesene Experten sprechen können. Möchtet ihr euch unseren Hörern einmal selbst vorstellen?
Ja, guten Tag, ich bin Lothar Sebastian Krapp, aktuell Postdoc in der Mathematik, habe hier in Konstanz auch schon promoviert und eigentlich war ich gar nicht in der KI tätig, sondern bin da ein bisschen darüber reingekommen, weil Wissenschaftskommunikation mir sehr wichtig ist. Und ich auch denke, dass nicht unbedingt mathematische Inhalte, aber vor allem Inhalte, die ursprünglich aus dem MINT, den naturwissenschaftlichen Bereich, kommen, für alle wichtig sind und insbesondere über KI hier Lehrkräfte ganz besonders aufgeklärt werden sollten. Und so bin ich 2021 dazu gekommen, auch ein Seminar zu initiieren, wo es darum geht, angehenden Lehrkräften in allen Fachrichtungen das Thema KI näher zu bringen.
Genau, dann mache ich weiter. Mein Name ist Matthias Konrad. Ich bin Postdoc an der National School of Education, der BISE, die hier an der Uni Konstanz für die Koordination der Lehrerinnen und Lehrerbildung zuständig ist und arbeite dort in einem Projekt, das nennt sich EDU 4.0. Es geht hier vor allem darum, digitalisierungsbezogene Kompetenzen angehenden Lehrkräften näher zu bringen, bereits im Studium. Und wir hatten hierzu eine Förderlinie, die hatte den Namen Freiräume für die digitale Lehrerbildung. Und Lothar war einer der Antragsteller und so bin ich auch auf Lothar aufmerksam geworden und habe mich dann direkt für das Thema KI auch interessiert in der Lehre. Und so sind wir zusammengekommen.
Ja, cool. Könnt ihr ein bisschen mehr noch darüber erzählen, was so eure Motivation war, das Thema KI gerade auch in der Lehrerausbildung stärker zu thematisieren?
Ja, also ich meine, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeteasert, sage ich mal. Ich finde es extrem wichtig, dass es keinen Graben gibt zwischen einerseits den Naturwissenschaften und andererseits den Geistes- und Sprachwissenschaften und irgendwie dann beidseitiger Austausch stattfinden muss. Und das war eigentlich auch immer schon ein bisschen mein Antrieb. Also ich komme ursprünglich aus der mathematischen Logik. Da sind wir hier in der Uni Konstanz vor allem wirklich sowieso schon von Grund auf sehr interdisziplinär veranlagt. Zwischen der Philosophie, der Mathematik und auch der Informatik herrscht da zum Beispiel ein reger Austausch. Und das Thema KI, das kam bei mir so ein bisschen vor 5 Jahren auf. Also das war eher aus Richtung der Mathematik. Ich habe mich dafür etwas interessiert, das nennt sich automatische Theorembeweiser. Also das ist eine Anwendung von KI innerhalb der Mathematik. Aber da bin ich so langsam reingekommen und fand den Bereich auch sehr faszinierend. Also 2017, 18 war das so, da war, ich sag mal, Google auch schon relativ weit vorne, aber ich glaube, die Allgemeinheit kannte sich noch nicht so sehr damit aus. Viele konnten mit dem Begriff KI oder auch AI noch gar nichts anfangen. Und 2020 war es eigentlich mit Beginn der Corona-Pandemie, dass einige der Wissenschaftskommunikationsprogramme, die ich auch schon vorher durchgeführt habe, wo es eher um Mathematik ging, nicht mehr stattfinden konnten in der Form. Also wir haben viel mit Schulen zusammengearbeitet, weil es auch einfach Spaß macht, da Mathematik in die Schulen zu tragen. Und das ging nicht mehr. Und da bin ich auf KI macht Schule gestoßen. Also für mich musste es nicht unbedingt das Thema KI sein, aber irgendwie hat es gerade zeitlich ganz gut gepasst. Und die haben sehr viel online gemacht. Und da habe ich dann begonnen, auch mit einigen anderen Interessierten, damals waren wir noch alle eher in der Promotion, KI macht Schule, eine Lokalgruppe aufzubauen, wo es darum ging, wirklich KI in die Gesellschaft zu tragen. Und 2021 haben wir so von ein paar Programmen der Uni gehört, unter anderem auch EDU 4.0, was ja glücklicherweise dann auch geklappt hat. Und wir haben uns ein bisschen in einer kleineren Gruppe dahin gearbeitet, dass wir versuchen, da mal ein innovatives Lehrkonzept auf die Beine zu stellen, weil wir dachten, ja, wir können jetzt an Schulen gehen und das den Kindern beibringen, aber irgendwann ist unsere Zeit ja auch zu Ende und vielleicht machen wir demnächst irgendwann was anderes. Und wir wollen jetzt auch nachhaltig Lehrerinnen und Lehrer dazu befähigen, KI als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Schule weiterzugeben. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von diesem KI-Seminar 2021.
Ja, cool. Du hast gerade schon das Projekt KI macht Schule angesprochen. Kannst du darüber noch mehr erzählen? Also was macht ihr da konkret? Was sind da die Ziele?
Ja, also KI macht Schule ging aus dem, ich glaube, Wissenschaftsjahr 2019 hervor, wo das Thema KI im Mittelpunkt stand, wurde ursprünglich, ich glaube, aus der Studienstiftung des Deutschen Volkes heraus gegründet in Bonn, aber hat sehr schnell verschiedenorts Ableger gefunden, gerade während der Corona-Pandemie, die uns da wirklich auch weitergeholfen hat. Und was wir da machen, ist in erster Instanz an Schulen gehen und Schülerinnen und Schülern KI näher bringen. Einerseits die Grundlagen, die Grundbegriffe, andererseits auch die praktischen Anteile und auch die ethischen Dimensionen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und seit ich dabei bin, haben wir versucht, vor allem auch zusammen mit dem KIT Lehrkräftefortbildungen anzustoßen. Das ist nochmal was anderes, weil da auf einem anderen Niveau gearbeitet werden muss. Da muss man ja mehr auf die Metaebene wechseln. Und auch ich bin da überhaupt kein Experte. Also ich arbeite gerne mit Schülerinnen und Schülern zusammen und kenne die Lehrkräfteperspektive jetzt nicht. Da haben wir seit 2 Jahren versucht, so ein Programm aufzubauen, wo wir Lehrkräften das mitgeben, was wir jetzt an praktischen Erfahrungen in Schulen gesammelt haben.
Genau, um das zu ergänzen, es geht nicht nur um die praktische Erfahrung, sondern vor allem auch um eine Fundiertheit, also eine Wissenschaftlichkeit des Themas, die wir, denke ich, in unserer Zusammenarbeit sehr gut hier einspeisen können. Jenseits von der Polemik, wie sie auch in den Medien kursiert, einfach das Ganze runterzubrechen, ein nüchterner Blick auf das Thema KI in der Gesellschaft und dann auch der Versuch, das Ganze konstruktiv zu nutzen für die Unterrichtsgestaltung, also weniger als Gefahr oder Bedrohung zu sehen, sondern als reelle Chance der Innovation im Klassenzimmer.
Ja, genau. An das Thema möchte ich direkt anknüpfen. Es wird ja häufig sehr stark über die Risiken von KI gesprochen und die Gefahren, gerade auch für die Lehre. Aber lasst uns vielleicht auch mal auf die Chancen blicken. Inwiefern glaubt ihr, kann KI in der Lehre sinnvoll und angemessen eingesetzt werden?
Also im Bereich der Lehre gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Einsatzszenarien und es wird hier immer wieder von dieser Gefahr der Prüfungssituation, die außer Kontrolle gerät, dass Prüfungen nicht mehr nachprüfbar sind hinsichtlich ihrer Urheberschaft. Also diese Thematik gehen wir eigentlich gar nicht groß ein in der Lehre. Das ist ein Feld, mit dem sich andere Abteilungen hier an der Uni auch auseinandersetzen. Wir sehen eher hier die Fragestellung im Raum, wie sich KI didaktisch nutzen lässt, also mediendidaktisch und auch fachdidaktisch nutzen lässt. Und hierbei zeigt sich eben, dass es abhängig von der Fachdomäne hier ganz tolle Einsatzmöglichkeiten gibt. Also die Einsatzmöglichkeit in den Naturwissenschaften ist womöglich eine ganz andere als beispielsweise in den Sprachwissenschaften oder in der Sportwissenschaft. Aber alle Fachdisziplinen, die man hier an der Uni Konstanz auch auf Lehramt studieren kann, haben konkrete Anknüpfungspunkte an KI-Szenarien, die auch in der Lehre thematisierbar sind. Was fehlt allerdings, ist die Expertise der Dozierenden, wie KI hier nutzbar ist. Und wir sehen eben die Dozierenden hier in der Rolle der Multiplikatoren für die Studierenden. Und die Studierenden sind später auch die Multiplikatoren für die Schülerinnen und Schüler. Also der Impact ist hier ganz groß, auch in die Gesellschaft. Und es geht jetzt hier eigentlich um Grundlagenforschung, um grundlegende Erkenntnisse, auch um experimentellen Raum, Dinge ausprobieren zu können in einem geschützten Raum, wie KI auch lernförderlich, kreativ mit einem Disziplinenbezug in der Fachdidaktik, in der Mediendidaktik eingesetzt werden kann, immer mit dem Bezug auf die Erreichung konkreter Lernziele. Also nicht um rumzuspielen, die Spielerei ist natürlich eine Motivation, ein Antrieb, sich überhaupt mit der Technologie auseinanderzusetzen, aber es sollte immer auf ein Lernziel hinarbeiten und das sollte immer im Mittelpunkt stehen und nicht die Technik als solche.
Ja, also ein Kommentar, den ich dazu ganz gerne noch loswerden möchte. Matthias hat es auch schon angesprochen, viele Leute fühlen sich jetzt gerade ein bisschen überrumpelt, vor allem auch in Schulen. Jetzt ist auf einmal ChatGPT da, ich wollte am liebsten nie was mit Computern zu tun haben. Digitalisierung in der Bildung ist schon seit einigen Jahren ein Thema, aber jetzt kommt man nicht mehr drum herum. Und wie Matthias es schon gesagt hat, uns ist es auch wichtig, nicht nur zu sagen, ja, so kann man es bekämpfen. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute jetzt einfach Angst haben. Aber diese Angst davor, dass jetzt KI angewandt wird und dass jetzt irgendwie Schülerinnen und Schüler daherkommen und Hausaufgaben mit ChatGPT schreiben, die ist natürlich berechtigt, aber wir versuchen das irgendwie ins Positive zu wenden. Also die Frage ist jetzt nicht, wie kann man jetzt eine KI finden und einsetzen, die Hausaufgaben erkennt, die mit ChatGPT geschrieben wurde. Sondern es geht uns darum, jetzt wissen wir, ChatGPT ist da. Das können wir begrüßen, das können wir kritisieren, aber wir müssen es akzeptieren. Es ist einfach da. Und ChatGPT ist nicht das Letzte, was da sein wird. Es wird noch andere KI-Technologien geben. Also die Vorboten waren ja auch diese ganzen bilderschaffenden KIs, die in den Monaten vor Dezember 2022 immer wieder mediales Echo erzeugt haben. Und für mich war das ein bisschen der Vorbote davon, da kommt jetzt was Größeres. Und dann war ChatGPT im Dezember auf dem Markt und alle waren beeindruckt. Genau, also worum es uns eigentlich auf jeden Fall gehen wird oder vor allem geht, ist, wie kann ich das jetzt sinnvoll einsetzen innerhalb der Lehre? Also wie kann ich was Positives aus den Entwicklungen gewinnen, ohne halt mich von meiner Angst und diesen Neuen überwältigen zu lassen? Und deswegen ist unser Ansatz auch, also ChatGPT steht viel im Mittelpunkt. Wir behandeln auch viel das Thema, wie kann man ChatGPT sinnvoll einsetzen für die Selbstorganisation, für, neue Aufgabentypen. Aber was wir vor allem auch auf der weiteren Ebene erreichen möchten, ist, angehenden Lehrkräften mitzugeben, wie funktioniert KI, damit, wenn das nächste Tool auf den Markt kommt, auch Lehrkräfte damit umgehen können und auch da genau wissen, ja, so in etwa funktioniert KI und so kann ich auch das jetzt sinnvoll für meine neue Unterrichtsgestaltung einsetzen.
Genau, es geht hier auch vor allem um den Erwerb von Expertise hinsichtlich des Verständnisses, wie funktioniert KI, was ist die innere Logik, was sind aber auch Grenzen. Und ein Beispiel, was wir auch gerne machen oder auch jetzt vor kurzem gemacht haben, den Studierenden mal gezeigt haben, dass man ChatGPT auch austricksen kann und dass wir so ein System eigentlich ein Stück weit auch selber beherrschen können, wenn wir wissen, wie es funktioniert.
Ja, könnte da vielleicht noch Beispiele nennen für so einen sinnvollen Einsatz im Lehrkontext?
Also, okay, ich will nicht zu viel Werbung machen, ihr könnt das gerne rausschneiden, aber es gibt jetzt zum Beispiel ein Startup, das heißt To Teach. Die waren auch im letzten Semester bei uns zu Gast, kommen aus Konstanz, deswegen kann man da auch ein bisschen, also original von der Uni Konstanz, kann man tatsächlich ein bisschen Werbung für machen. Und was die zum Beispiel machen ist, die benutzen indirekt ChatGPT, also es gibt Möglichkeiten für die Fachleute hier, die gerade zuhören, die API von ChatGPT kann dazu genutzt werden, dass man halt auch andere Programme damit verknüpft. Und was die machen ist, dass man damit einfach Arbeitsblätter erstellen kann. Also ein ganz gutes Beispiel ist, ich behandle jetzt in der 6. Klasse irgendein Thema, was vielleicht laut Geschichtscurriculum erst in der 12. Klasse drankommt. Aber eigentlich finde ich es jetzt wichtig, dass jetzt hier dieser Text, der eigentlich für die 12. Klasse geschrieben ist, jetzt auch mal in einem kurzen Exkurs für die 6. Klasse lesbar wird. Und was man mit diesem Programm machen kann, ist, dass dieser Text für die 12. Klasse, für die 6. Klasse umgeschrieben wird. Also schwere Fachbegriffe rausgenommen werden, das ein bisschen verständlicher und kürzer wird und so weiter und so weiter. Und dieses Tool kann dann auch noch daraus ein Arbeitsblatt machen. Das ist so ein bisschen auch eine andere Funktion. Aber allein schon dieses Umschreiben, ich glaube, jeder, der das mal versucht hat, der weiß, es ist unglaublich schwierig. Und das ist mehr Handwerkszeug, muss man sagen, wenn man das einmal beherrscht. Und einfach zu sagen, ja, ich bin jetzt nicht mehr abgeschreckt davon, dass dieses Thema eigentlich in einem Schulbuch für die 12. Klasse steht und ich das jetzt aber mit irgendwie 11- bis 12-Jährigen machen möchte, sondern ich kann das jetzt einfach mein Werkzeug, die KI, machen lassen. Ich finde, das ist schon ein gutes Beispiel, wie es sinnvoll und auch effizient eingesetzt werden kann.
Genau, weitere Beispiele sind natürlich, dass man das als Assistenzsystem mitlaufen lässt, also dass man das eher als Buddy sieht, als Unterstützung, jemand, der mir ein Feedback gibt, auch diese Chat-Funktionen. Wir hatten jetzt zum Beispiel der philosophische Diskurs, der sich auch in seine KI auslagern lässt. Also ich habe mein Diskutant ist keine Person, sondern ist hier irgendwie ein System, was ganz neue Fragen aufwirft und auch dann Anlass gibt, über Sachverhalte auf eine andere Art und Weise in eine Diskussion zu kommen und so auch Gelegenheiten bildet, sich auch nochmal im Kern darüber auszutauschen, was überhaupt Lerngegenstände sind und was kann die Maschine leisten, was kann der Mensch leisten. Und auf vielen Ebenen ist hier ein Diskurs möglich, der ohne diese Systeme so nicht möglich wäre.
Ja, wenn wir jetzt nochmal auf die Grenzen blicken, was kann denn eine KI heutzutage schon leisten und was vielleicht auch nicht?
Ja, da gibt es immer ganz gute Beispiele, die wir bringen. Ich fange mal mit den Grenzen an, da komme ich vielleicht her. Vielleicht kann Matthias dann auch ein paar interessante Einblicke geben, was überraschend ist, was KI vielleicht schon kann. Also eins meiner besten Alltagsbeispiele ist sowas wie, ich weiß nicht, Kochen. Das ist immer mein absolutes Beispiel, weil es gibt so ein paar lustige, meinetwegen Kochroboter, die durch die Küche fahren können. In Japan und so weiter kann man das als Gag vielleicht mal beobachten. Ich meine, in der Gastronomie sieht man es ja auch gerade, also diese Service-Roboter. Und ich habe bisher noch nicht viel Positives von denen gehört. Und das hat ein paar spezielle Gründe. Ich finde gerade dieses Kochbeispiel, das zeigt sehr viele Grenzen der KI. Einerseits so in unordentlichen Umgebungen, also überhaupt dieses physische Interagieren. Da ist KI einfach noch nicht so gut. Also in einem abgesteckten Rahmen, wie zum Beispiel ein Auto, wo man Verkehrsschilder sehen muss, also eine Straße ist ein relativ abgesteckter Rahmen, wobei auch da die KI noch nicht perfekt ist. Aber sowas wie die Küche ist unglaublich viel komplizierter als die Autobahn. Ganz, ganz einfach, weil in der Küche viel rumliegt und man sich irgendwie durch enge Gassen navigieren muss. Also in der Küche, die jetzt irgendwie in einem Restaurant ein Standardbeispiel wäre, wie da Küchenhilfen und Köche zusammenarbeiten müssen, da könnte eine KI einfach nicht überleben. Also das ist eine Sache, aber die andere Sache ist, es gibt so Fähigkeiten der menschlichen Intelligenz im größten Sinne, die einfach von der KI auch noch nicht nachgemacht werden können. Und Schmecken ist für mich ein gutes Beispiel. Also Gruß an die Leute aus der Chemie. Ich glaube, wir Menschen verstehen noch nicht so ganz, wie Schmecken funktioniert und noch nicht jede Geschmacksrichtung ist 1:1 aufgeschlüsselt. Also was wir noch nicht verstehen, können wir auch nicht ein künstliches System nachmachen lassen. Und deswegen mein Schlagwort da ist immer, lass eine KI keine Suppe kochen, denn die versalzt die oder vergiftet dich am Ende auch noch oder stößt alles über den Haufen und am Ende kriegst du gar nichts. Also einfache Dinge, also ich finde, das ist ein sehr einfaches Beispiel, was wir ja im Alltag beherrschen, was eigentlich jeder kann, wo eine KI noch ein paar Jahrhunderte wahrscheinlich von entfernt ist, das auch auf unserem Niveau können zu können.
Genau, und was wir versuchen, jenseits von diesem Hype oder dieses Wow-Effekts, einfach mal nüchtern zu betrachten, was ist möglich, was ist sinnvoll, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. Und hier setzt eigentlich auch die Kreativität der Teilnehmer an. Also wir geben jetzt nicht vor, das ist möglich, das ist nicht möglich, sondern das geht hier auch um entdeckendes Lernen, um Ausprobieren, um Experimentieren. Und so ist die Nutzung von KI auch ein Stück weit Innovation. Natürlich ist die reelle Kreativität eines solchen Systems begrenzt, aber in Kombination mit dem Mensch im Zusammenspiel kann ja durchaus Neues entstehen.
Also ist euer Ziel, die KI als Tool anzusehen, um die eigene Arbeit zu ergänzen?
Also vielleicht vorweg, unser Ziel ist es, mündige Menschen auszubilden, die sich eine eigene Meinung haben, die wissensbasiert ist und auch die Person in die Lage versetzt, in dieser öffentlichen Diskussion Ruhe zu bewahren und einfach mit sachlichen Argumenten dem zu begegnen und da cool zu bleiben. Gleichzeitig auch um die Chancen und Grenzen zu wissen, das ist eigentlich das primäre Ziel. Und das zweite ist dann eben die effektive Nutzung als Lehr- und Lernmedium, aber vor allem geht es hier um Medienerziehung, zu sagen, okay, das ist KI und das ist keine KI und das klar unterscheidbar zu verstehen, ist, glaube ich, das Allerwichtigste auch in unserem Seminar.
Genau, also Matthias hat es, glaube ich, ganz gut bei uns im Seminar einmal gesagt, wir sind keine KI-Apostel. Wir gehen jetzt nicht daher und sagen, benutzt jetzt alle KI, das ist ganz toll. Ganz im Gegenteil. Also wir wollen, also ich vor allem bin ja auch dazu gekommen, weil ich einfach sagen wollte, Leute, habt einfach keine Angst davor. Also Angst ist das Schlechte, was man haben kann, denn dann wird man auch beeindruckt durch die ganzen Buzzwords, die da kommen und denkt, hey, wenn da KI drin ist, dann muss das ja ganz toll sein, was ja in vielen Fällen nicht der Fall ist, weil Leute, die einfach KI sagen, sich oft ja auch gar nicht damit auskennen und da auch viele Falschinformationen verbreitet werden. Und ich kann Matthias da 100% zustimmen. Also wir versuchen, Leute dazu zu bringen, trefft eure eigenen Entscheidungen. Wenn dieses KI-Tool jetzt sinnvoll für euren Unterricht ist und ihr tolle Ideen habt, dann benutzt das. Also dann benutzt das und aus unserem Kurs haben wir, oder wir versuchen in unserem Kurs zu erreichen, dass ihr dann auch ein bisschen versteht, wie das passiert und das halt nicht nur als Tool anwendet, sondern als reflektiertes Tool, sage ich mal. Aber wenn am Ende von unserem Kurs jemand sagt, okay, das ist alles schön und gut, ich weiß das jetzt, was KI ist, aber das ist nichts für meinen Unterricht, ich möchte gerne verstehen, ich möchte gerne Selbsttexte umschreiben können, dann ist das vollkommen okay oder sogar wünschenswert, weil diese Person sich damit auskennt, weiß oder gesehen hat, was alles damit möglich ist und sich trotzdem dagegen entschieden hat, ist ein absolut legitimer Ansatz, der auch sehr zu begrüßen ist.
KI wird im Lehrbereich auch als Chance für Diversität und Inklusion gesehen, da zum Beispiel individuelles Lernen möglich wird. Könnt ihr mehr darüber erzählen, wie so eine individuelle Lernbegleitung durch KI aussehen könnte?
Also ich fange nochmal an. Also das ist ja oft so eine Erwartungshaltung. Also überhaupt die ganze Diskussion über Digitalität in der Bildung wird immer auch in Verbindung gebracht mit einer Individualisierung von Schule und Unterricht oder von hochschulischer Bildung, Adaptivität im besten Falle. Die Praxis zeigt, dass das teilweise ein Wunsch bleibt, ein Anspruch bleibt, der nicht unbedingt einlösbar ist. Und jetzt auch für die KI-Nutzung habe ich jetzt konkret keine Hinweise oder Empfehlungen, wie das Ganze gelingen kann, wie man hier adaptiv bestimmte Lerntypen, Lerngruppen oder Lernbedürfnisse ansprechen kann. Möglich ist es bestimmt, aber ich glaube, KI ist sehr generalistisch und jetzt einfach diesen Anspruch daran zu knüpfen, wird der Mächtigkeit und Komplexität möglicher Anwendungen nicht unbedingt gerecht, sondern verengt die schon wieder auf eine Erwartung, die möglicherweise so nicht erfüllbar ist.
Ja, ich meine, das große Stichwort ist ja zum Beispiel Binnendifferenzierung, was in der KI-Anwendung so ein bisschen auch zum Beispiel, also ein gutes Beispiel hier sind smarte Schulbücher, wo man jetzt nicht das klassische Schulbuch hat und sagt, jeder von euch macht jetzt Aufgabe 1 bis 8 und die besonders Guten machen noch die 5 Aufgaben danach, sondern jeder macht 8 Aufgaben und die Aufgaben merken so ein bisschen, oder das smarte Schulbuch merkt so ein bisschen selbst, auf welchem Niveau ist die Schülerin, der Schüler und gibt einerseits Feedback und andererseits passt es die Aufgaben im Verlauf an, sodass jeder quasi seine eigene Unterrichtsstunde erlebt. Also diese Bemühungen gibt es, aber ja, auch hier hat Matthias eigentlich schon alles gesagt, also ich sehe da auch eher die Gefahr. Also einerseits weiß ich aus Lehrkräftefortbildung, die ich gegeben habe, dass Lehrkräfte zu großen Teilen dem auch nicht so offen gegenüber sind, weil man die Kontrolle verliert. Also es ist schon schwierig genug, irgendwie als Lehrkraft auf 2 verschiedenen Niveaustufen, also ich kenne jetzt vor allem eher den Matheunterricht, aber da ist es ein ganz großes Problem, also irgendwie alle mitzunehmen, ist absolut unmöglich. Und klar, da klingt es erstmal ganz toll, wenn man irgendwie so smarte Schulbücher hat, die sich an das Niveau anpassen. Aber wenn ich dann als Lehrkraft da vorne stehe und 24 Leute 24 verschiedene Unterrichtsstunden erlebt haben, dann bin ich doch absolut überfordert. Und das ist eher das, was ich wahrnehme. Also ich glaube, das ist vielleicht eine gut gedachte Idee. Aber in der Umsetzung im Schulalltag weiß ich nicht, wie sich das integrieren lässt. Und ich meine, es gibt da auch irgendwie immer die ganz tollen Beispiele aus, meinetwegen aus Finnland, dass dann da, es gibt da ganz tolle Bilder, die kann man googeln, wenn man da sieht, auf dem finnischen Gruppentisch steht so ein Roboter und der sagt dann immer toll gemacht und so weiter. Und ja, ich weiß es nicht. Also ich selbst habe diese Roboter noch nie erlebt. Ich weiß ungefähr, auf welchem Niveau diese Roboter sind. Und ich weiß nicht, ob da nicht mehr versprochen wird, als das, was sie leisten können.
Am Ende muss man sehen, wenn man sich mal auf so einer Bildungsmesse umhertreibt, ist es natürlich auch ein riesen Buzzword. Ähnlich wie in den Medien diese Versprechen rumgeistern, geistern die auch in der Bildungslandschaft herum. Und viele gehen auch dem Versprechen unreflektiert auf den Leim. Sage ich mal so salopp. Und das führt dazu, dass es dann auch Ausschreibungen gibt, die Förderprogramme aufsetzen, viel Geld da investieren, damit man Ansätze findet, um diese Versprechen einzulösen. Aber die bleiben meistens Best-Practice-Beispiele, aber werden sich flächendeckend mittelfristig so nicht durchsetzen und so auch nicht im Hörsaal und auch nicht im Klassenzimmer wiederfinden.
Ja, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen stärker auf die Gefahren und die Risiken blicken, gab es kürzlich die Forderung von Experten, die KI-Entwicklung für einige Monate zu pausieren, um die Regulation dieser Systeme zu klären. Unter anderem Elon Musk hat es gefordert. Was ist eure Einschätzung dazu? Also werden die Risiken von KI derzeit noch unterschätzt?
Also unterschätzt definitiv nicht. Ich meine, spätestens, mein Beispiel ist immer Terminator. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Vorstellung, die viele Leute haben. Und wenn das ist, was man als Gefahr der KI sieht, dann unterschätzt man es auf jeden Fall nicht. Wenn man sagt, irgendwie werden dann die Killerroboter erschaffen, die uns alle umbringen, okay, das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber am Ende wird irgendwie diese Datenkrake erschaffen, die jeden Menschen von uns rekonstruieren kann und irgendwo gibt es von uns ein digitales Abbild, was uns 1:1 kennt. Das ist ja so ein bisschen die Science-Fiction-Befürchtung, die es gibt. Die teile ich nicht so zu 100%. Das heißt, Leute, die das befürchten, die unterschätzen es, glaube ich, nicht. Ja, also jetzt mit Bezug auf diese Forderung. Ich glaube, das wurde auch medial ganz gut auseinandergenommen, sage ich mal. Also ich glaube, viele Leute haben gemerkt, vor allem als Elon Musk da mitgemacht hat, was hat der da mitzureden? Der ist einer derjenigen, die das hauptsächlich vorangetrieben haben. Und der ist ja bei, nennen die 5 größten KI-Technologien, die irgendwie bekannt sind. Und du kannst dir sicher sein, Elon Musk oder Assoziierte haben da irgendwie mitgemischt. Ja, ein bisschen ist die Frage, was soll diese Forderung? Also ist das jetzt, um die Leute zu beruhigen? Also nee, also das ist, die Leute, die ich kenne aus der Industrie, denen ist so eine Forderung doch egal. Also man weiß doch eh nicht, was die machen. Und also die allgemeine Bevölkerung. Und wenn es da jetzt irgendwelche Gesetze gibt, ja, ich meine, es gibt jetzt diese Punkte, die teilweise beschlossen wurden, die gezeigt haben, ja, die Politik muss sich jetzt damit befassen. Italien ist das beste Beispiel. Also da ging es darum, ich weiß nicht, ob man ChatGPT noch benutzen kann, theoretisch, aber man, wenn ich es richtig verstanden habe, möchte die Politik, dass man es nicht mehr tut.
Ich glaube, aus Datenschutzgründen haben sie es verboten.
Ja, Datenschutz ist ja auch der legitimste Grund. Also es ging, glaube ich, auch darum, dass teilweise kritische Inhalte für Minderjährige von ChatGPT ausgegeben werden und man die auch rauskitzeln kann. Das versuchen wir auch in unserem Seminar mal zu zeigen. Man kann am Ende doch die ganzen Sicherheitsschranken von ChatGPT umgehen und da gibt es auch viele Experimente. Genau, aber allgemein diese Forderungen, das ist ja das, was wir jetzt auch die ganze Zeit so ein bisschen gesagt haben. Das ist einfach der größte Ausdruck der Angst, die man haben kann, zu sagen, hey, wir hören jetzt auf mit der Weitererforschung. Also das ist eine ganz, ganz alte Debatte. Das wurde wahrscheinlich schon, so eine Debatte gab es schon Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es dann hieß, hey, wir haben jetzt plötzlich die Dampfmaschine und irgendwelche Züge und so weiter und sollte der Mensch wirklich mit mehr als, was weiß ich, 40 km/h reisen und so weiter. Und es ist einfach so interessant, dass diese Debatte immer wieder kommt. Klar, es sollte Regularien geben, aber ich glaube, das ganz Wichtige hier ist, das sollte nicht ein Diskurs sein von irgendwelchen Leuten, die sich eh alle nicht auskennen und einfach nur von Science-Fiction-Szenarien und Angst getrieben sind. Und ich bin schon dafür, dass es mehr Regularien gibt. Aber das darf nicht irgendwie aus Angstreaktion von einer Regierung oder irgendwelchen politischen Institutionen gefasst werden, die selbst jetzt total verblüfft sind, dass es kommt, sondern das sollte halt im Austausch mit den Betroffenen und auch den, also das muss im Dialog stattfinden. Das ist ein langer Prozess. Ich meine, ich bin jetzt einer von denjenigen, die sagen können, ich habe es schon gewusst, ich bin seit 5 Jahren mit dabei, ich war schon dabei, als die meisten Leute noch nicht wussten, was KI ist. Ist immer blöd zu sagen, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, KI ist draußen und Leute müssen sich damit beschäftigen, aber jetzt darf man nicht als Panikreaktion einfach sagen, alles abschalten, sondern jetzt muss man sagen, okay, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen spät dran. Ich meine, das ist ein wiederkehrendes Phänomen, dass wir in Digitalisierung immer ein bisschen zu spät dran sind und immer erst, wenn es eingesetzt, also wenn es konkreten Handlungsbedarf gibt, wird plötzlich gehandelt, aber gerade da muss man doch sagen, okay, dann müssen wir jetzt über 5 Jahre mal einen Plan entwickeln, wo wollen wir hin, anstatt jetzt einfach zu sagen, wir schalten alles ab.
Also ich glaube, dass Bildung sich da ganz klar auch an der Realität orientieren muss. Ein Beispiel ist so Handys im Klassenzimmer. Das lässt sich einfach nicht vermeiden und verbieten. Das Beste ist, man nutzt das konstruktiv und so sehe ich es auch mit der Debatte um die Nutzung von künstlicher Intelligenz in Bildungsprozessen, aber auch in der Gesellschaft. Und unsere Aufgabe muss es ganz klar sein, dass wir hier auf allen Ebenen mündige Nutzer ausbilden, die auch reflektiert diese Technologie einsetzen und entsprechend kompetent auch in diesen Diskussionen unterwegs sind und nicht aus Angst hier irgendwelche Dinge mittragen, wo es eigentlich gar keine Angst zu haben gibt.
Genau, ich habe noch einen Punkt zu ergänzen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der auch immer wieder genannt wird, ist zum Beispiel Datendiversität. Ich habe es mal bei einem unserer Seminare, kamen ganz viele Kommentare, es gibt dieses Garbage in, Garbage out, dass wenn man halt eine KI, so sehr quasi die Struktur der KI, also ich sag mal der programmiertechnische Rahmen, selbst wenn der einwandfrei ist, wenn die Daten, mit denen das System trainiert wird, schlecht sind, dann wird am Ende halt eine schlechte KI draus. Und ich denke, also das ist immer noch nach wie vor ein großes Problem. Datendiversität, algorithmische Diskriminierung. Und anstatt jetzt zu sagen, ja, wir hören auf, diese Systeme zu trainieren, oder wir müssen jetzt die Datenschutzrichtlinien so anpassen, dass es einfach extrem schwierig wird, für die Unternehmen an Daten ranzukommen. Es ist ein legitimer Punkt. Also Urheberrechtsfragen sind aktuell eher ungeklärt, muss man dazu sagen. Und das sind schon alles wichtige Fragen, aber eine konstruktive Frage wäre hier, okay, jetzt sind diese Unternehmen da, sie greifen auf Daten zurück, können wir irgendwie es schaffen, da auch eine Datendiversität umzusetzen, dass die KI-Systeme besser werden? Und ja, es gibt viele Leute, die sich damit beschäftigen, aber ich habe immer das Gefühl, die reden nicht miteinander. Also ich habe es letztens schon wieder gesehen, auch bei einem anderen Kurs, gab es so einfach so ein total, ich sag mal, man könnte fast sagen, so ein konstruiertes Beispiel, da ging es darum, Kochrezepte zu benutzen und damit eine KI zu trainieren. Dass die so ein bisschen lernt, Wörter versteht, mehr oder weniger. Und dann irgendwie ein Verständnis für die Wörter Pfeffer, Salz und Zucker entwickelt. Darum ging es. Als die Studierendengruppe das gemacht hat, hatte die schon Probleme, diese Kochrezepte auszuwählen. Also es ging hier nicht um algorithmische Diskriminierung, sondern es ging darum, die wussten schon, so und so, nach diesen Maßstäben muss ich jetzt die Kochrezepte auswählen. Aber wenn man dann vor dieser Menge auf chefkoch.de von Kochrezepten steht, ist es extrem schwierig, unvoreingenommen, die Texte, die Rezepte auszuwählen, die das KI-System da sinnvoll trainieren. Und deswegen, was ich oft merke, ist, von der weniger technischen Seite sagen die Leute immer, hey, algorithmische Diskriminierung und Datendiversität, warum achtet da niemand drauf? Wenn ich in die Entwicklungs-, also in die Leute, die da technisch unterwegs sind, wenn ich mir die angucke, die denken sich, reicht doch, wenn irgendwie, um es wieder polemisch zu sagen, gut gebildete weiße Männer Mitte 30 die Systeme trainieren, reicht doch aus, die können sich auch in andere Leute reindenken, aber ist natürlich eben gerade nicht so. Und da prallen irgendwie zwei Welten aufeinander. Die einen machen es zu viel und die anderen, also die einen verwenden zu wenig diverse Daten, also machen es ein bisschen zu unreflektiert, denken aber, sie wären reflektiert genug. Und die anderen sagen, hey, warum benutzt ihr so schlechte Datensätze, aber wissen gar nicht, was die Herausforderungen sind, wie schwierig es ist, an einfach gute Daten ranzukommen. Und das wäre ein gutes Beispiel, wo gesagt werden müsste, wir könnten auch hier konstruktiv versuchen, gemeinsam Lösungsansätze zu finden, anstatt zu sagen, ja, wir unterbinden das jetzt alles.
Ja, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf die Technik von KI schauen, ChatGPT gilt ja als Sprachmodell. Kannst du da noch ein bisschen was dazu erklären, wie ChatGPT lernt und woher es so viel weiß?
Das ist, da könnten wir jetzt den ganzen Podcast mitfüllen, glaube ich. Wir haben es mal versucht, in 90 Minuten so ein bisschen zu erklären. Ich denke, in der Zeit schafft man das auch. Ich versuche es mal ganz weit runterzubrechen. Also, eine Fehlkonzeption ist, dass ChatGPT funktioniert wie eine Suchmaschine. Also irgendwie, dass ChatGPT im Hinterkopf quasi das ganze Wissen, alle Texte des Internets hat und dann Texte ausgibt, die so ähnlich sind. Das ist so ein bisschen, wie das immer propagiert wird. Es funktioniert fast auch ein bisschen so, aber es wäre nicht so effizient, wenn das tatsächlich die Funktionsweise ist. Wie es trainiert wird, ist mehr oder weniger ein Mehrschrittprozess. Der erste Schritt besteht daraus, dass wirklich das gesamte Wissen des Internets da eingefüttert wird. Das heißt, es schaut sich all diese Texte an und lernt dort mehr oder weniger mit Wahrscheinlichkeiten immer wirklich sehr kurze Satzbestandteile dran zu hängen. Also ich gebe da zum Beispiel ein, wie geht, und dann gibt es sehr viele Texte im Internet, die wie geht mit es dir beenden, und ChatGPT lernt dann daraus, das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser Satz jetzt mit es dir beendet wird. Aber mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit kann es auch es ihm sein oder irgendwie was ganz anderes. Wie geht eine Ente? Und also eine komplett absurde Frage, aber mit den ganzen Texten lernt es, und am Ende ist da mehr oder weniger ein Würfel, was auf Grundlage dieser Trainingsdaten Texte erweitert. So, wenn man das aber jetzt hier abschließt, das ist das Large Language Model, das große Sprachmodell, dann sind wir noch nicht fertig. Denn ChatGPT kann mehr als einfach nur statistisch gesehen Sätze vollenden. Ich sage auch immer, versucht mal Auto-Vervollständigung in eurem Handy. Das macht nichts anderes und da kommt einfach nur Schwachsinn raus. Das Detail sitzt jetzt darin, nach diesem ersten Schritt sind die Texte weg. Also es hat jetzt quasi gelernt, es hat keinen Zugriff mehr auf die Texte, sondern es hat jetzt gelernt, wie ich einen Text fortsetze. Nur wenn man das auf dem gesamten Wissen des Internets macht, kommen auch immer noch die beste Beispiele, sind da irgendwie Waffenbauanleitungen raus. Also das sind so die Sachen, die in den ersten Monaten, in den ersten Wochen kursierten. Kann man ChatGPT dazu bringen, dir zu erzählen, wie man eine Waffe baut? Die Antwort ist leider nach wie vor ja, aber man muss den OpenAI zugute, also man muss auf jeden Fall sagen, die haben es versucht, dass es das eben nicht tut. Also sehr viel Arbeit, und die meiste Arbeit steckt dann eigentlich darin, ChatGPT dazu zu bringen, auch zu einem Chatprogramm zu werden. Ein Chatprogramm, was eben diese kritischen Inhalte, Rassismus, irgendwie Diskriminierung und so weiter und Beleidigung, also das ganze Internet, wenn man das einfüttert, da gab es vor ein paar Jahren schon diese Versuche. Ich glaube, der Twitter-Bot von, ich weiß gar nicht, wer es damals versucht hat.
Microsoft.
War es Microsoft?
Ich glaube, ja.
Der dann also nach kurzer Zeit angefangen hat, da rechtsextremistische Thesen auf, also einfach rauszuhauen. Genau, also sehr viel Arbeit fließt darin rein, ChatGPT zu einem Chatbot und Textvervollständiger zu machen. Also das ist auch nicht trivial. Also es ist halt schon so, wenn man alle Texte des Internets nimmt, dann sind das keine Dialoge, das sind einfach fertige Texte. Und ChatGPT ist beides. Das kann Texte vervollständigen und das, also fortsetzen, also es ist ein Textgenerator, aber es ist auch ein Chatbot. Und dieser Trainingsprozess, das ist da, wo der Teufel im Detail steckt. Also der ist in verschiedenen Stufen hat er stattgefunden. In der ersten Stufe, auch wieder für die Begriffe kennen, war es mit Supervised Learning, haben dann genau diese Leute, die ich vorhin schon benannt habe, nämlich die Leute, die da arbeiten, also im größten Teil wahrscheinlich, könnte man sagen, gut gebildete nordamerikanische Männer zwischen 20 und 40, das System dann trainiert, wie man auf Dialogformen eingeht. Also die haben quasi das System damit trainiert, dass sie selbst Fragen eingegeben haben und auch selbst ihre Antworten darauf. Da wurde es, also das ist das sogenannte Feintuning, da wurde ChatGPT quasi beigebracht, wie man auch mit einem Menschen chattet. Und das war der quasi zweite Schritt. Und selbst damit ist man noch nicht fertig. Danach kommt nämlich der eigentlich wichtigste Schritt, meiner Meinung nach. Da kommt das sogenannte Unsupervised Learning zum Einsatz oder auch Reinforcement Learning, um jetzt mal selbst diese ganzen Buzzwords, von denen wir versuchen, Studierenden beizubringen, sie selbst kritisch zu betrachten, also um damit mal um mich zu werfen. Da wurde im Wesentlichen eine KI trainiert, die ChatGPT trainiert. Also bei diesem Reinforcement Learning oder Unsupervised Learning, da gibt es immer so ein bisschen die Idee, dass es eine, ja in dem Sinne sogar KI gibt, die selbst bewertet, wie gut oder schlecht die Antworten sind. Also das Problem halt in diesem Schritt, wo die Menschen zum Einsatz kommen, ist, dass es hoch ineffizient. Also da muss man einfach extrem viele Leute vom Computer sitzen lassen und die auch relativ gut bezahlt sind. In dem Schritt des Unsupervised Learnings, da gibt es eine problematische Komponente. Da gibt es erstmal Leute, die das der KI vormachen, also dieser KI, die selbst einfach nur die Antworten bewertet. Und die saugen diese ganzen problematischen Inhalte auf auch, also die sehen das teilweise noch. Und die bringen quasi dieser neuen KI bei, wie es ChatGPT trainiert. Ist ein bisschen schwer zu verstehen, also es gibt jetzt quasi zwei KIs. Das eine kann man sich im Wesentlichen vorstellen, ist ChatGPT. Und die andere KI wurde von Leuten trainiert, ChatGPT zu sagen, was es machen soll. Das ist auch in unserem Seminar immer extrem kompliziert, aber man braucht einfach ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. In diesem Prozess wird es mehr oder weniger dazu gebracht, das System, dass es automatisiert wird, könnte man sagen. Also es gibt diese Leute, die machen dieser externen KI vor, so bewerte ich die Antworten, und wenn ChatGPT mir eine Waffenbauanleitung ausgibt, dann ist das eine schlechte Antwort. Wenn es hingegen sagt, ich bringe dir jetzt nicht bei, wie man eine Waffe baut, sondern melde dich bitte bei der folgenden psychologischen Beratungsstelle, das ist eine gute Antwort. Und eine andere KI lernt dann von den Leuten, die genau diese Bewertung abgeben, wie es selbst ChatGPT bewertet. Und dieser Trainingsprozess, der ChatGPT so mächtig macht, läuft dann vollautomatisiert zwischen zwei KIs ab. Also das ist ein gängiges KI-Verfahren, das halt quasi zwei KIs gegeneinander spielen. Die eine ist generativ, die andere ist so ein bisschen bewertend. Und das ist dieser Selbstlaufprozess, dass das alles unabhängig vom Menschen laufen kann. Das ist so ein bisschen das was KI so mächtig macht. Also da gibt es die anderen Beispiele, waren die ersten Schachcomputer, Go. Also beim Schach war es am Anfang noch nicht so, aber bei Go, das war ja auch ein großer KI-Durchbruch, wo dann quasi KIs darauf basiert haben, dass sie gegen sich selbst spielen und dann selbst Taktiken entwickeln. Und so ein bisschen, das steckt auch bei ChatGPT dahinter. So, und das sind quasi die Prozesse, die alle stattgefunden haben bis Dezember 2022. Und was jetzt noch ist, und das muss man den Leuten wirklich mitgeben, in der kostenfreien Version von ChatGPT werden eure Daten benutzt, um ChatGPT weiter zu trainieren. Das heißt, das letzte Mal, als ich die kostenlose Version benutzt habe, konnte man noch bewerten, war die Antwort jetzt gut oder schlecht. Und das trainiert das System weiter. Und das kommt auch, das ist auch der Grund, warum da teilweise plötzlich irgendwie Namen auftauchen können oder man Namen rauskitzeln kann von irgendwelchen Leuten, die irgendwo in Bayreuth oder wo auch immer, da gibt es eine schöne Geschichte von jemandem, der sich mal im Bayerischen Rundfunk beschwert hat, dass plötzlich ChatGPT sagt, er sei ein gefährlicher Hacker und man soll sich nicht mit ihm anlegen oder so. Aber warum das tatsächlich auch stattfinden kann. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den Leute nicht wissen, dass halt quasi das, was man eingibt, oder es denen vielleicht auch egal ist, das, was man eingibt, wird jetzt benutzt, um ChatGPT weiter zu trainieren.
Gleichzeitig ist zu sagen, und das vielleicht noch als Ergänzung, dass das System manchmal auch ein Stück weit unzureichend ist. Das heißt, man geht davon aus als Nutzer, dass es so eine digitale Allmacht von ChatGPT gibt. Und das ist halt nicht so. Also es gibt so eine Art Demenz von ChatGPT. Ich glaube, die endet nach 3000 Zeichen. dass nach 3000 Zeichen ChatGPT vergisst, was es davor eigentlich geschrieben oder gesagt hat. Das wird sich in Zukunft natürlich ändern, aber das ist eine Limitation, die viele gar nicht kennen. Oder beispielsweise, dass ChatGPT ein unheimlich schlechter Rechner ist, weil es für Rechnen gar nicht gemacht ist. Also ChatGPT ist keine Allmacht, sondern hat durchaus auch seine Limitationen. Die werden geringer, aber es ist dennoch ein limitiertes System.
Ja, und ich glaube, ein Punkt, der bei uns noch wichtig ist, ist, dass wir Leuten ja auch versuchen beizubringen. Das hier sind die technischen Hintergründe von ChatGPT, damit man so ein bisschen die Unterscheidung treffen kann. Was sind Dinge, die man ohne Probleme verbessern kann? Also das mit den 3000 Zeichen oder Wörtern, das ist ja was, das kann man einfach, das könnte man hochschrauben. Aber dass ChatGPT in seiner Funktionsweise, wie es gerade ist, einfach große Matheaufgaben nicht lösen kann, das ist ein intrinsisch technisches Problem. Also was heißt Problem? Es ist nicht dafür gemacht. Also wir sagen immer, das sind die Grenzen, aber nee, das wurde gar nicht dafür entwickelt, das zu machen. Also und ja, viele Leute, die sich quasi nicht für die Hintergründe interessieren, sondern einfach sagen, hey, da ist jetzt dieses ChatGPT und ich werfe alle Grenzen durcheinander, die können dann nicht unterscheiden, wenn sie sich nicht damit auseinandersetzen, was sind Dinge, die vielleicht in 6 Monaten anders sind und was sind Dinge, die bei Large Language Models niemals anders sein werden. Und ich habe da ein ganz gutes Beispiel auch wieder. Einmal wurde ich gefragt, oder eine Frage, die sehr oft aufkommt, jetzt auch mit Thema Hausarbeit. Hey, das ist ChatGPT, hat ja eine ganz gute Hausarbeit geschrieben. Und kann ich jetzt ChatGPT auch fragen, was die Quellen waren? Und kann man natürlich machen. Matthias hat es gerade auch schon angedeutet, es gibt auch Quellen aus, die sehen erstmal legitim aus, die sind alle erfunden. So, aber meine Antwort ist, die Frage ist dann, hat ChatGPT mir jetzt einfach Quellen erfunden, weil es das nicht besser kann? Und die Antwort ist, nee, das ist eine technische Grenze. Also ChatGPT funktioniert nicht wie diese Suchmaschine. Es geht nicht irgendwie in Bücher rein, liest die für dich, fasst die zusammen und gibt dann aus, das ist in dem Buch so und so auf Seite so und so. Sondern das ist viel zu ineffizient. Also so funktioniert es technisch nicht. Sondern ChatGPT an sich ist ein fertiges System und da drin finden einfach nur irgendwelche Berechnungen statt. Und diese Berechnungen haben nichts mehr damit zu tun, dass irgendwo Informationen im Internet stehen, sondern diese Berechnungen spucken dir einfach nur noch aus, auf Grundlage von dem, was du eingegeben hast, was kommt jetzt als nächstes, wie kann ich das sinnvoll ergänzen? Und es gibt diese Quellen einfach nicht mehr. Also Punkt aus. Und das wird sich auch in 10 Jahren bei solchen Programmen nicht ändern. Es gibt da Bestrebungen, das zu machen. Also ich meine, Explainable AI ist ein ganz, ganz, ganz großes Stichwort. Das große Problem ist, dass KI einfach eine Blackbox ist. Aber es gibt einige Dinge, die können wir nicht verstehen und andere, die ja, wollen wir vielleicht auch nicht verstehen. Und das mit den Quellen ist ein richtig gutes Beispiel. Also versucht nicht, ChatGPT nach Quellen zu fragen. Die gibt es nämlich nicht.
Ja, sehr interessant, diese Erklärung auch zu den technischen Hintergründen. Jetzt haben wir selbst ChatGPT benutzt, um eine Abschlussfrage für das Gespräch zu generieren. Und also ChatGPT will von euch wissen, wenn KI-Systeme menschliche Eigenschaften hätten, welche Charaktereigenschaften würden Sie einer KI geben und warum?
Also fange ich einfach mal an. Also es wäre Einfühlsamkeit, also und zwar echte, nicht suggerierte oder gefakte, sondern echte. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Da gibt es ja auch schon Versuche dahingehend, KI zu nutzen. Fände ich irgendwie schön, wenn man da so einen KI-Freund hätte, der nicht nur ein Algorithmus ist, sondern hinter dem noch mehr steckt.
Ja, also meine Haupteigenschaft, die ich ihr geben würde, ist Dialogfähigkeit. Also wenn die KI das schaffen würde, was wir innerhalb, ich sag mal, der naturwissenschaftlichen Wissenschaftskommunikation immer versuchen, nämlich auf Menschen zuzugehen und auf ihrem Niveau zu vermitteln, ja, so funktioniere ich, das wäre sehr wünschenswert. Also so ein bisschen, wie kann man quasi, also das gibt es jetzt auf eine Metaebene, wie könnte ich mich selbst durch eine KI ersetzen, damit ich mich selbst vielleicht auch wieder den mathematischen Inhalten widmen kann, wo ich ja eigentlich herkomme. Und das wäre etwas, also meine KI sollte die Fähigkeit haben, mit vielen verschiedenen Menschen über Themen zu reden, die aus dem KI und technischen Bereich kommen.
Ja, vielen Dank für eure interessanten Einblicke in dieses spannende und aktuelle Thema KI. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, auch unsere Hörer konnten viel dazulernen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Bis bald.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
9B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.